Moin Leute und herzlich willkommen bei der zweiten Folge Dreipunktaufnahme. Heute haben wir den Entwicklungschef von Fendt, den Herrn Walter Wagner, zu Gast. Die Folge haben wir schon am 28. November beim Fendt Nachhaltigkeitsforum aufgenommen. Aber ich finde, es hat sich gelohnt. Wir sprechen über Walter Wagners Geschichte, über das Allgäu, Fendt als Unternehmen, einige technische Themen wie das Varegetriebe und den Tri-6, vieles mehr noch. Und wir philosophieren ein bisschen. Also viel Spaß beim Reinziehen.
Genau, also wir nehmen ab jetzt auf. Jetzt wäre natürlich so ein Part mit dem Rammstein, wäre natürlich
Ja,
für einen Podcast,
das
das wäre nicht
wäre
witzig
jetzt das
gewesen.
Witzige, ja. Genau, die einen hören Podcast, die anderen hören ruhige Musik, die anderen hören nicht so ruhige Musik. Ja, dann können wir eigentlich ziemlich offiziell anfangen. Wir dürfen begrüßen den Herrn Walter Wagner, Entwicklungschef bei Fendt, kann man das so sagen?
Ja, kann man sagen. Passt
Genau.
ganz gut.
Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit nehmen mit uns.
Gerne.
Und ansonsten stellen Sie sich gerne einfach mal vor, was Sie machen, wo Sie herkommen. Genau.
Ja, wie gesagt, mein Name ist Walter Wagner. Ich bin einer der wenigen Ureinwohner im Management, also Urallgäuer, hier im Allgäu geboren, im Allgäu zur Schule gegangen. Ich bin ein sogenannter zweiter Bildungsweg, also ich habe Werkzeugmacher gelernt, habe nach der Lehre dann mittlere Reife nachgemacht, habe Abitur nachgemacht, musste dann noch ganz kurz zur Bundeswehr und dann Studium und habe hier dann 1988 bei Fendt angefangen, noch bei Xaver Fendt und Co. KG, also war Hermann Fendt und Xaver Fendt noch in der Geschäftsführung und bin seitdem in der Entwicklung tätig. Angefangen als ganz normaler Projektkonstrukteur, durfte dann mehrere Themen durchlaufen, bin dann in die Projektkoordination zurückgegangen, das heißt bei uns zuständig für Gesamtfahrzeugentwicklung, war dann für die Fahrzeugentwicklung 80 oder damals noch 60 bis 110 PS zuständig. Dann kamen die mittleren Traktoren dazu und dann durfte ich seit 2013 die Gesamtentwicklung leiten und bin seit 2022 Mitglied der Geschäftsführung.
Okay, Respekt.
Interessant.
Interessanter Werdegang. Das heißt, Sie haben ja auch die Übernahme dann durch ECHO eigentlich miterlebt. Wie ist es jetzt, wenn man jetzt hier direkt vor Ort aufwächst? Ist da die Firma Fendt schon immer ein Thema? Oder, also für mich ist es immer, wenn ich nach Marktoberdorf fahre, ich denke immer, jeder, der hier unterwegs ist, hat irgendwas mit Fendt zu tun, weil das einfach ja schon ein großer Arbeitgeber hier in der Region ist.
Ja, Fendt ist natürlich der größte, einer der größten Arbeitgeber hier in der Region. Für mich Fendt war eigentlich eher durch das, dass ich meine Frau kennengelernt habe. Frau hat einen Bauernhof, einzige Tochter, und da musste ich dann halt mithelfen und habe so auch den Zugang zur Landwirtschaft gefunden. Und dann war das Kempten studiert und hier in Marktoberdorf begonnen als Maschinenbauingenieur. Und was man halt so während dem Studium lernt, da bleibe ich mal 3 Jahre und dann gehe ich woanders hin und einfach kleben geblieben. Und vielleicht für die jungen Zuhörer, wenn die jungen Leute ja denken, 36 Jahre in einem Unternehmen hat der Kerl nichts Gescheites gelernt, hat er irgendwie ein Schäpperchen. Und ich sage ganz ehrlich, ja, ich habe ein Schäpperchen. Und das Schäpperchen heißt Liebe zur Landwirtschaft, Liebe zu den Produkten, was wir machen. Man kann nicht 36 Jahre einen Job machen. Wir haben keinen Job, wir haben einen Beruf. Und Beruf kommt von Berufung. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, was wir hier machen können, was wir machen dürfen. Und ich weiß nicht, ob wir in 50 Jahren noch Traktoren bauen. Aber ich kann Ihnen versichern, wir werden irgendwas entwickeln, was mit Säen, mit Ernten, mit Menschheit ernähren zu tun hat. Das ist doch eine schöne Geschichte, wenn man die Zukunft guckt.
Ja, das oben, das sagt mein Vater mir auch immer. Also Landwirtschaft ist ein Beruf von Berufung. Also man ist dann oft auch zu berufen zum Landwirt. Und ja, das ist ein schöner Zusammenhang, den wir hier gerade gefunden haben. Auf jeden Fall. Und sonst, ja, ich meine, in Marktoberdorf, Sie leben auch direkt in Marktoberdorf, oder?
Nee, das wäre dann doch etwas zu viel Fendt. Ich lebe 20 Kilometer entfernt von hier. In einem kleinen Weiler mit 1000 Einwohnern. Früher waren wir 30 Bauern in dem Bereich, heute sind wir leider nur noch 3 Bauern. Auch wir haben die Landwirtschaft aufgegeben, aber auch ein gewisser Abstand zum Arbeitsplatz finde ich schon ganz, ganz gut.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob es den Betrieb noch gibt oder ob der auch mitgewachsen ist. Aber Gut.
Sie müssen sich irgendwann entscheiden. Wir standen vor der Entscheidung, machen wir Landwirtschaft, bauen wir die Landwirtschaft aus oder man konzentriert sich dann auf den Beruf. Und wir haben sie, oder gemeinsam mit meinen Schwiegereltern, haben wir uns dann entschieden, die Landwirtschaft aufzuhören. Weil sonst hätten wir investieren müssen, hätten aussiedeln müssen, also richtig professionell aufziehen, dass man von der Landwirtschaft auch leben kann.
Also Sie sitzen jetzt nicht mehr ganz so oft auf dem Schlepper, kann man so sagen?
Nein, leider nicht mehr. Jetzt gerade wieder im August hatte ich einen Traktor daheim. Und das ist schon ganz gut, wenn man mal 10 Stunden auf so einem Bock sitzt. Wenn wir im Entwicklungsbereich natürlich ein paar Mal im Kreis rumfahren, so, jo, passt doch. Aber wenn Sie halt 10 Stunden drauf sitzen, dann merken Sie halt doch die ein oder anderen Themen, oh, da müssen wir noch mal reingehen. Hm. Und darum versuchen wir auch unsere jungen Ingenieure dazu zu bewegen, wenn die Traktoren ausleihen wollen, das geht bei uns recht einfach. Einfach, dass man mal ein paar Stunden damit fährt, sich mit dem Produkt vertraut zu machen und eine andere Sichtweise einzunehmen. Und unsere Kunden fahren ja 10 Stunden, manchmal auch 15 Stunden. Landwirtschaft, da pressiert es halt. Oder Landwirtschaft, da muss ich rausgucken, Wetterkonditionen passen. Da muss man die Arbeit tun. Und dann guckt man nicht auf die Uhr, sondern dann guckt man drauf, wann bin ich fertig.
Richtig. Da wären wir wieder beim Thema Berufung. Ich meine, solche Arbeitstage kannst du halt auch nur stemmen, wenn man es einfach fühlt.
Das ist so.
Geht nicht anders.
Und Das Wetter wartet einfach nicht auf einen. Das ist eben das Thema.
Ja.
Auf jeden Fall. Und deswegen, ich würde fast schon überleiten, wir haben ja ein paar Fragen vorbereitet.
Okay.
was auch nicht auf einen wartet, ist der Fortschritt. Und wenn es jetzt darum geht, so einen Schlepper zu entwickeln, auf dem man dann seine 10, 15 oder vielleicht sogar noch mehr Stunden am Stück verbringt, je nachdem.
Hatten wir
auch schon mal das Thema. Dieser Entwicklungsprozess des Schleppers. Ich meine, das ist ja ein laufender Prozess, eigentlich fast eine Schleife. Aber mal so abzustecken, wie das abläuft und in was für einem Zeitrahmen das abläuft, das wäre für uns mal und für die Hörer bestimmt mal interessant, das zu erfahren.
Gut, also kommt immer darauf an, macht man einen Facelift oder macht man ein komplett neues Fahrzeug, so wie zum Beispiel die Tausender-Serie war ja ein komplett neues Fahrzeug, wo wir auch in komplett neue Technologien eingestiegen sind. Da beginnen die ersten Ideen so ein Jahr, bevor das Projekt richtig vorher anfängt. Also da sagt, ach Mensch, wo wollen wir denn hin? Kundenbefragung, dann Konzeptideen. Die reine Entwicklung sind 3 bis 4 Jahre. Und wie gesagt, vielleicht so ein halbes Jahr, ein Jahr vorher mal die ersten Ideen, aber dann geht es in die Entwicklung rein, da wird die ersten Konstruktionen gemacht, dann werden so Teilfahrzeuge aufgebaut, wo wir einfach gewisse Komponenten dann in bestehende Fahrzeuge einbauen, dann fahren wir mit den Themen etwas, damit wir frühzeitig Informationen bekommen. Im Prozess ist es so, von der digitalen Welt gehen wir dann in einen sogenannten Musterbau. Das sind nicht fahrfähige Fahrzeuge, die werden einfach aufgebaut, wo wir einfach gucken, wie sieht das Fahrzeug aus. Manchmal begreifen auch was mit Greifen zu tun. Die Konstrukteure müssen das dann auch in Realität sehen. Wir machen sehr viel in der digitalen Welt, Stichwort digitaler Zwilling, aber irgendwann müssen sie es in der realen Welt sehen. Dann denke ich, da sind wir relativ einzigartig, bauen wir unsere Prototypen, bauen wir am Serienband. Mhm. Also hier unter Serienbedingungen. Und man kann sich vorstellen, wir haben ja einen Serientag von circa 8 Minuten. Und alles, was wir an Störungen generieren, entwicklungstechnisch, wird uns belastet. Also die Projektleiter stehen unter Strom. Wenn das Fahrzeug da drüben im Serienband gebaut wird, sind unsere Entwickler vor Ort. Die ganz normale Serienmannschaft baut die Sachen zusammen, wir assistieren dann und danach für jeden Projektleiter ganz wichtig, dass das Fahrzeug auch selber vom Band fährt. Mhm. Also dann gibt es dann 2 Prototypstufen, nennt sich bei uns Baustufe 1 fahrfähig, dann nach einem Jahr Baustufe 2, dann nach einem weiteren Jahr starten wir mit einer kleinen Nullserie, also das ist dann unter serienmäßigen Bedingungen produziertes Fahrzeug. Und nach einem halben Jahr starten wir dann den Serientermin. Also so ist ungefähr die grobe Abläufe. Dazwischen haben wir natürlich immer Tests, zum Beispiel bei uns eine sogenannte Frontlader-Intensiverprobung. Da suchen wir auch regelmäßig Freiwillige. Gibt es schöne Videos. Der Fahrer fährt dann mit dem Frontlader in einen Kieshaufen, fährt Vollgas zurück, bremst, das ganze Fahrzeug steht auf drei Beinen, fährt von nach vorne, bremst massiv ab, das Fahrzeug steht vorne an der Vorderachse, also die Hinterräder heben sich hoch, dann wird die Schaufel ausgekippt, dann wird wieder Vollgas nach hinten gefahren und das geht dann 2 Wochen lang. Und wenn wir dann aber Schäden feststellen, dann muss so ein Test manchmal wiederholt werden. Wir hatten das in der 200er-Serie, sind wir zweimal durchgefallen und dann habe ich einen dritten Test angeordnet. Da hätten sie mich beinahe erschlagen. Also, wenn man das sieht, das ist für den Menschen, der damit fährt, eine wahnsinnige Belastung. Man muss sich das vorstellen, der wird in den Sitz reingeschleudert, der wird nach vorne geschleudert, der muss sich am Lenkrad, am Joystick abstützen. Und genau das wollen wir aber simulieren. Das ist ein sogenannter Zeitraffertest. Mhm. Also die Tests werden dann überhöht gefahren, in relativ hohen Frequenz, so dass wir dann eine Lebensdauerabschätzung machen können. So läuft es ungefähr. Dann haben wir natürlich Prüfstände, wo wir Getriebe prüfen. Das ist dann vollautomatisiert. Die Getriebe laufen dann, so ein Getriebe-Lastlauf nennt sich das, der läuft dann ungefähr 9 Monate. Und diese 9 Monate deckt dann aber die Lebensdauer von 15 Jahren ab. Und unterschiedlichste Bereiche natürlich, wie Ackern, wie Grünlandbereich, wie Straßenfahrt, so dass wir das ganze Spektrum haben.
Aber läuft das dann hauptsächlich eben auf dem Prüfstand ab oder in der Maschine?
Die Grunderprobung läuft auf dem Prüfstand, weil wir brauchen wiederholbare Bedingungen. Wenn wir einen Schaden feststellen, wenn Sie auf dem Feld sind, dann war da ein sehr schwerer Boden, der Hänger war überladen, blablabla. Und auf dem Prüfstand haben Sie ja Laborbedingungen, die Sie immer wieder genau nachstellen können. Wenn wir einen Defekt feststellen und eine Verbesserung einbringen, dann wissen wir, wenn der auf dem Prüfstand läuft, dass wir genau das Thema dann erledigt haben. Zusätzlich fahren wir natürlich tausende von Stunden im Feld. Also wir haben pro Prototypphase eine Anzahl von Maschinen. Eine gewisse Anzahl geht zu Testkunden und geht auch in andere Länder. Und eine Anzahl bleibt bei uns im Entwicklungsbereich, wo wir den berühmt-berüchtigten Kreis fahren, wo die Systeme abgestimmt werden, wo spezielle Tests durchgeführt werden. Aber wichtig ist natürlich auch mit unseren Großkunden, die dann wirklich teilweise in unter ganz speziellen Bedingungen arbeiten, egal ob es in Deutschland ist, wir fahren viel Heißlanderprobung, Italien, Süditalien, Spanien. Und durch das, dass wir in internationale Märkte jetzt reingehen, haben wir Versuchsmaschinen in Nordamerika und in Südamerika. Also so, dass wir unsere weltweiten Märkte wirklich absichern. Jawohl, die Maschine performt in diesen Märkten.
Und da haben sich die Bedingungen, unter denen man proben muss, also egal ob das Temperatur, andere äußere Bedingungen, ja deutlich aufgeweitet. Also genau. Der Strauß, den man abdecken muss, der ist immer größer geworden. Ja.
Einfach durch das früher, ich habe ja gesagt, Xafer, Fendt und Co. KG, ein Allgäuer Traktorenhersteller. Mittlerweile sind wir international tätig, das heißt, die Entwicklung muss sich internationalisieren. Wir müssen internationale Anforderungen erfüllen. Wenn Sie nach Nordamerika gehen, dann ist die sogenannte Row Crop Spur 60 Zoll. Hatten wir in der Vergangenheit nicht. Wir hatten dann halt 61 Zoll und haben gesagt, ja, das muss schon irgendwie gehen. Aber wenn Sie dann in Nordamerika mit dem Landwirt auf dem Acker stehen und der Ihnen erklärt, nee, die 2 Zentimeter, die sind für mich entscheidend, weil sonst wird die Pflanze beschädigt und. Sie kommen in den Markt nicht rein, wenn Sie diese Themen nicht erfüllen. Das müssen Sie lernen. Und wir sind in einer sehr steilen Lernkurve. Wir sind auch sehr erfolgreich. Der Tausender war unser erstes internationales Fahrzeug und hat auch gezeigt, wenn wir die internationalen Themen erledigen oder wenn wir die Requirements, die Anforderungen erfüllen, dann sind wir auch sehr erfolgreich in den Märkten. Und Tausender war so der Türöffner in Nordamerika, sodass wir die anderen Produkte auch rüberbringen können. Und für die speziellen Themen, wie Sie gesagt haben, wenn Sie in Arizona, in Phoenix, Arizona auf dem Feld fahren und Sie haben einen leichten Rückenwind, es ist staubig, Sie sehen nichts. Sie sehen nicht, wann das Feld zu Ende ist. Sie sind froh, dass Sie ein Spurführungssystem an Bord haben und ein Vorgewendemanagement, ja, genau. Dass Sie nicht irgendwo in einen Graben reinfahren. Ja. Also wenn man das, das kann man sich erzählen lassen, aber wenn Sie auf der Maschine sitzen, das wäre wie im Allgäu, wenn Sie im tiefsten Schneegestöber fahren, so ist es in diesem Thema mit schlimmste Konditionen, wir fahren mit 8 Kilometer, der Rückenwind läuft mit 8 Kilometer, der Traktor fährt in seiner eigenen Hitzeblase, in seiner eigenen Dunstglocke, wenn man so will, in der Staubwolke. Also wahnsinnig, für einen Allgäuer interessante Betriebsbedingungen.
Ja, ja, vor allem, man muss sich halt auf was komplett Neues einstellen, wenn man eben neue Märkte anspricht. Und ich glaube, das war ja auch heute oder vorhin schon Thema im Fendt-Nachhaltigkeitsforum, dass man sich eben anpassen muss und dass, dass eben, ja, sich die Zeit weiterentwickelt und man eben mit der Zeit gehen muss. Damit würde ich jetzt auch direkt zur nächsten Frage kommen, nämlich der E100 Vario. Es ist ja schon in der Automobilindustrie viel weiter, diese ganze Elektrifizierung. Und natürlich ist hier auch der Anspruch so und deswegen gibt es eben diesen E100 Vario. Was waren jetzt die Herausforderungen als Traktorenhersteller, der ja immer schwerpunktmäßig mit Diesel läuft und in den größeren Klassen vermutlich auch weiterhin in Diesel laufen wird. Wie geht man an sowas ran? Wie fängt man an, einen elektrischen Traktor zu bauen?
Ja gut, letztendlich auch wieder, was braucht der Kunde? Welche Nutzungsdauer, in welches Nutzungsschema passt so ein Fahrzeug? Und die größte Herausforderung war die Nutzungsdauer. Wie weit komme ich mit einer Batterieladung? Das ist eigentlich die größte Herausforderung, wenn man normalerweise sagen will, wir sollen 10 Stunden fahren können, das schaffen wir mit diesem E100 nicht. Wir können zwischen 4 und 5 Stunden fahren, je nach Bedingungen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, das funktioniert einigermaßen. Aber die größte Herausforderung war für uns auch, wie kriege ich ein Konzept hin, ein evolutionäres Konzept. Also nicht so, dass ich dem Kunden was komplett Neues gebe, sondern wir haben ja Geräte, die ich anhängen muss. Mähwerk, Zettenschwaden, Ladewagen, wie auch immer. Oder ja, Plug ist vielleicht nicht unbedingt das Richtige für ein E100. Aber wir brauchen natürlich die normalen Schnittstellen. Ich brauche die Hydrauliksysteme, sodass wir gesagt haben, wir machen diesen Zwischenschritt, keinen voll elektrifizierten Traktor, sondern, ich sag's mal ganz salopp, wir nehmen den Motor raus und setzen die Batterie rein und machen einen Elektromotor rein und alles andere ist übernommen. Also wenn Sie den E100 angucken, dann hat der ein Stufenlosgetriebe, dann hat der eine ganz normale Zapfwelle hinten, der hat eine Dreipunkt, der hat vorne eine Dreipunkt, sodass das Fahrzeug ganz normal betrieben werden kann. Nur, dass er halt mit Strom läuft. Und ich glaube, das ist auch für unsere Kunden wichtig, dass sagen, okay, ich muss mich nicht irgendwas meinen ganzen Betrieb umstellen, sondern ich kann dieses Fahrzeug in meinen ganz normalen Prozess mit einbinden. Das war so für uns das Wichtigste, dass er E100 ganz normal als normaler Traktor bedient werden und benutzt werden kann.
Ich hatte auch die Möglichkeit, in der Testphase schon den E100 zu fahren. Und es ist ja so, wie Sie sagen, also er ist ja ganz normal einsetzbar, wie jeder andere. Ich habe dann mal einen 6 Meter Wiesenstriegel dran gehängt und habe dann mal probiert, wie er damit durchhält. Also ja, es ist, wie Sie beschrieben haben, eben auf diese 10 Stunden kommt man nicht. Aber ansonsten, wenn man jetzt drauf sitzt, man hört halt so ein bisschen das Summen. Er hört sich halt auch einfach anders an, aber ansonsten sind da keine großen Unterschiede festzustellen.
Genau, und das war das Ziel. Man muss natürlich dazu sagen, wir hatten mit unserem Stufenlosgetriebe natürlich ideale Voraussetzungen, dass ich einen Elektroantrieb installieren kann. Natürlich wird es eine weitere Entwicklung geben. Man sieht es im Automobilbereich, war es eigentlich ähnlich. Die haben nichts anderes gemacht, wie ihre Verbrennerplattform modifiziert, haben einen Elektroantrieb reingemacht. Die neuen Generationen, die kommen, das sind rein elektrisch entwickelt oder entwickelte Fahrzeuge für die Elektroplattform, da passt kein Verbrennerkonzept mehr. Und einen ähnlichen Weg werden wir auch gehen, aber man muss natürlich sehen, wenn Sie komplett neue elektrische Antriebe erfinden, das kostet ein immenses Geld. Und wir waren froh, dass wir dieses Konzept haben, erarbeitet haben, weil wir hier einfach schneller, unkomplizierter in den Markt gehen können und unsere Kunden dann auch wissen, ja, das Stufenlosgetriebe funktioniert, das geht alles seinen ganz normalen Gang, nur Batterie und Elektroantrieb ist halt neu, sodass es auch mehr Wertigkeit, Nachhaltigkeit in dem Sinne hat.
Es gibt ja auch einige Startups zum Beispiel, die auch dann wirklich dann sehr disruptiv dann eben wirklich einfach das Bekannte rausgeschmissen haben, wirklich auf dieselelektrischen Antrieb gegangen sind. Und jetzt abgesehen vom rationalen Wert, wo wir eben drüber gesprochen haben, die Integration in die Prozesse, ist ja auch für den Kunden emotional gesehen, ist es einfach einfacher, wenn man viel Bekanntes wiederfindet und sich eben gediegen in die richtige Richtung entwickelt. Ne?
Und Sie müssen einfach so sehen, wenn ich Landwirt bin, dann sehe ich so total neu designtes Fahrzeug und ich muss mir dann überlegen, ja, aber wie kriege ich meine Geräte dorthin oder muss ich mir komplett neue Geräte anschaffen, die vielleicht noch gar nicht da sind? Wie viele elektrisch angetriebene Geräte sehen wir denn im Markt? Momentan noch keine. Wir können 140 Kilowatt hinten rausschieben über die Steckdose. Das heißt, wir können eine Achse von einem Ladewagen antreiben. Wir könnten theoretisch auch den Chrysler oder das Maybach elektrisch antreiben, aber es gibt halt nichts. Drum haben wir heute noch ganz normal die Zapfwelle, bieten aber hinten auch die Hochleistungssteckdose an, wo wir wirklich bis zu 140 kW abzweigen können. Sagen wir, wenn wir 140 kW, wir haben eine 100 Kilowattstunden Batteriepfanne drin, kann man sich ausrechnen, das wird nicht lange funktionieren. Mhm. Aber wir wollten einfach präpariert sein und diese Steckdose ist auch genormt. Also sollten irgendwann bei Marktbegleitern mit auf den Markt kommen, dieser Stecker, das ist ungefähr so wie eine Zapfwelle, die hinten genormt ist, genauso ist der Stecker genormt, sodass wir auch für die Zukunft präpariert sind. Wenn elektrisch angetriebene Geräte kommen, können die hinten angesteckt werden.
Damit durchbricht man dann dieses Henne-Ei-Problem
ein bisschen. Genau, ne? Das ist so ein bisschen das Thema. Und jeder, der, ich sage mal, Landwirte müssen ja ein Riesenspektrum abdecken. Und dann kann ich nicht daherkommen und sagen, ich mache ein ganz tolles fancy Konzept, was du lieber, und du lieber Landwirt musst dich halt umstellen. So funktioniert das nicht, sondern wir müssen schon gucken, dass es auch noch einigermaßen wirtschaftlich handelbar ist für unsere Kunden.
In der Richtung können wir auch gleich weitermachen, von elektrisch zu anderen Kraftstoffen, Wasserstoff, das Helios-Projekt hat man ja mitbekommen, teilweise auch von den Politikern eben auch gezeigt und darüber diskutiert und ansonsten natürlich die HVO-Kraftstoffe, die zukünftig kommen, die natürlich relativ wenig mechanische Veränderungen erfordern an den Maschinen. Aber wie sieht es vielleicht im Bereich Methan aus oder was ist da zukünftig noch zu sehen? Wo geht die Reise möglicherweise hin?
Also wenn Sie uns heute fragen, wo sehen wir die Zukunft? Die Zukunft im unteren, im kleinen Leistungssegment sehen wir durchaus Möglichkeiten für den elektrisch betriebenen Traktor.
Batterieelektrisch
betrieben. Im mittleren Segment sehen wir die Wasserstoffapplikation. Ich sage es mal, ob es die Brennstoffzelle ist, ob es Wasserstoff direkt Verbrennung ist, das wird sich noch zeigen. Man sieht es ja auch mit unserem Helios. Wir haben schon noch einen Weg vor uns. Die Brennstoffzellen sind momentan noch sehr, sehr teuer und auch noch nicht so leistungsfähig, wie wir sie gerne hätten. Wir haben es ja vorne auch im Beitrag gehört, dass man dann halt je nach Einsatz vielleicht auch nur 2 Stunden fahren kann, leichtere Einsätze 8 Stunden fahren kann. Und dann muss man sehen, tanken von so einem Helios-Traktor, das dauert ungefähr 20 Minuten. Eine Tankstelle zu bauen, liegt ungefähr, wir sind ja in dem Wissenschaftsverbund H2 Agrar drin. Die Tankstelle, die dort errichtet wurde, kostete, glaube ich, 10 Millionen Euro. Und wenn ein Fahrzeug getankt wird, dann braucht die Tankstelle eine halbe Stunde, bis sie sich wieder auflädt. Und dann kann der nächste tanken. Also es ist nicht so, wie ich heute an eine Tankstelle fahre, hänge den Rüssel rein und los geht's. Beim Wasserstoff, ich muss ja auch den hohen Druck fahren. Ja, hunderte von Bars, die ich in die Tanks reinpresse. Und wie gesagt, Helios wird ja, so 15 Minuten bis 20 Minuten, dann ist er voll. Dann braucht aber die Tankstelle mindestens nochmal die gleiche Zeit zum Regenerieren, bis das nächste Fahrzeug wieder betanken kann. Das sind jetzt so praktische Erfahrungen, die wir jetzt im Einsatz erleben und wo wir dann mit unseren Kunden dann auch besprechen. Also das wäre so, das habe ich mich beinahe verblubbert. Also unten elektrisch, mittendrin Brennstoffzelle, Wasserstoff und im oberen Leistungssegment sehen wir nach wie vor den Dieselmotor. Dieselmotor betrieben mit HVO, mit synthetischen Kraftstoffen in dem Bereich. Aber der Verbrennungsmotor im oberen Leistungssegment, da sehen wir auf lange Zeit immer noch die Technologie, die Leistungsdichte, die wir dann hinbekommen. Man muss einfach so sehen, ein 500 PS Traktor, wenn Sie den, nehmen wir einen 400 PS Traktor, wenn Sie den elektrifizieren wollen, dann haben Sie ca. 25 Tonnen Batteriegewicht. 25 Tonnen. Um das Ding zu laden, brauchen Sie 5 Tesla Supercharger. Und wenn Sie den anstecken, dann geht in so einem kleinen Ort, wo ich lebe, das Licht aus.
Ja. Also, es ist die Energiemenge, die man dann mitnehmen muss. Genau. Das ist ja der springende Punkt. Genau.
Eigentlich, und wenn Sie 1000 Liter Dieselkraftstoff das umrechnen in Kilowattstunden und dann diese Kilowattstunden in der Batterie speichern wollen, dann kommen Sie einfach auf diese schweren, riesigen Batterien, die nicht praktikabel sind. Der Landwirt, der will keine Bodenverdichtungsmaschine, muss ich einfach mal überlegen, wenn nur die Batterie über 20 Tonnen wiegt, dann habe ich ja noch ein bisschen was drumherum, dann haben sie einen 30-Tonner, der eine Leistung hat von 300, 400 PS, wo sie einigermaßen die Arbeit machen können. Unabhängig, was die Batterie kostet, unabhängig, wie ich die Batterie lade, einfach rein für die Applikation des Landwirtes. Der will, wenn der zum Pflügen geht, dann muss das Fahrzeug einigermaßen leicht sein. Wir reden alle von Bodenschonung und da würde ich dann mit dem 30-Tonner über den Boden fahren, damit ich einen Sechsschabflug hinter mir herziehen kann. Das macht ja keinen Sinn.
Und von der Ladeinfrastruktur international noch mal zu schweigen, ne?
Drum, ich habe ganz bewusst die Rahmenbedingungen weglassen, weil wie gesagt, so viel Energie schnell in eine Batterie reinzubekommen, ist natürlich schon auch eine Herausforderung.
Das war ja auch Thema letztes Jahr am Nachhaltigkeitsforum, da war ja dieser Helios da. Da haben wir auch ein Video drüber gesehen, wie eben der auf 2 Betrieben schon gelaufen ist und dass da eben vor Ort diese Tankstelle da war, eben um diese Helios-Fan zu laden. Aber das wäre ja auch wieder Huhn und Ei. Was baut man als erstes ein Netz auf, um zu laden und dann kommen die Fahrzeuge oder baut man erst die Fahrzeuge und das Netz muss nachwachsen?
Und jeder geht ein finanzielles Risiko ein.
Genau, das ist halt immer das Problem. Ja.
Absolut, und das ist natürlich auch, das ist das Problem. Nichtsdestotrotz haben wir uns entschieden, in die Technik reinzugehen. Sie müssen einfach frühzeitig sich mit dieser Technologie auseinandersetzen, damit Sie wissen, was kommt auf mich zu. Weil wir haben jetzt beim Wasserstofftraktor, sprich, der Wasserstoff wird in die Brennstoffzelle eingespeist, die Brennstoffzelle macht Strom draus und da treiben wir dann den Motor an. Unabhängig, ob es dann Wasserstoff ist oder vielleicht zukünftig Methanol, Methanol wäre ein bisschen einfacher zu handhaben vom Betriebsstoff, hat nicht die Energiedichte vom Wasserstoff, also wir wären nochmal etwas schlechter in der Effizienz, aber für einen Kunden wäre es einfacher. Das heißt, wir müssen uns einfach technologisch mit dem Thema auseinandersetzen, dass wir auch mit dem Fortschritt mitgehen. Wenn es neue Entwicklungen geht, wir müssen ja immer ein Fahrzeug daraus machen. Wir entwickeln keine Brennstoffzelle bei uns, für uns selber, sondern wir kaufen die oder arbeiten mit Instituten zusammen. Und wenn sich die Brennstoffzelle weiterentwickelt, dann wissen wir, wie das Fahrzeug dazu ausschaut und können relativ schnell darauf reagieren, ein vernünftiges Fahrzeugkonzept hinzustellen für unsere Kunden.
Mhm. Und sag also.
Ja, ich hätte jetzt weiter
geleitet zum nächsten. Können wir machen. Wenn wir jetzt schon, wir gehen jetzt schon relativ weit auch in die Zukunft, auch was die Entwicklung angeht. Jetzt nochmal ein bisschen weiter in den Softwarebereich vielleicht rein. Ich meine, Autonomie steht uns bevor. Die ersten Hardware- und Softwarelösungen kommen in den Markt, sind im Markt, wie auch immer. Da würde mich als Landwirt dann einfach mal praktisch interessieren, wie lange dauert es noch, bis ich beim Maislegen, sage ich mal, vom Trecker absteigen kann und er alleine weitermacht. Also sagen wir mal so, wir kennen die Spurführung, TI, Headland und so weiter jetzt, der dreht automatisch um. Jetzt fehlt natürlich noch die Sicherheit und der ganze Rest und die rechtlichen Rahmenbedingungen auch.
Ja, wir könnten heute ja schon, wenn man ehrlich ist, autonom fahren. Es geht rein um die rechtlichen Rahmenbedingungen, um das berühmt-berüchtigte Liebespaar, das im Mais liegt, und wir überrollen das mit dem autonomen Fahrzeug. Also die Herausforderung für das autonome Fahrzeug ist die Umfelderkennung. Und die Umfelderkennung aber so stabil hinzukriegen, dass nicht jeder Hase, der mir gerade über den Weg hoppelt, das System zum Stehen zu bringen. Wir werden da relativ schnell Lösungen sehen. Wir sehen das heute, gibt ja schon Lösungen auch von unseren Marktbegleitern. Es gibt autonome Fahrzeuge von Herstellern, die schon spezielle Nischen bedienen. Wir werden unseren Weg gehen, wir werden Fahrzeuge autonomisieren, aber es wird noch immer an Traktor bleiben, weil es macht eigentlich keinen Sinn, nur, dass man ein paar tausend Euro spart, eine Kabine runterzunehmen, damit es autonom fährt, aber ich ihm diesem Fahrzeug die Universalität nehme. Ich sage mal, so habe ich einen Traktor, so wie Sie sagen, fahre aufs Feld, drücke aufs Knöpfchen, dann fährt der. Aber ich kann auch für spezielle Themen, bin ich halt selber der Fahrer. Und das macht den Unterschied aus zu Konzepten, die mit aller Macht die Kabine runternehmen und sagen, autonom, wir werden nach wie vor Traktoren sehen, die aber auch autonom fahren können.
Das ist jetzt nämlich auch mein Thema gewesen, die Kabine bleibt. Weil das, was ja viele suchen oder was sich viele wünschen, was jetzt auch Klaas gemeint hat, er würde gerne aufs Feld fahren, würde den Traktor selber fahren lassen und er könnte dann eben hinten stehen und seine oder die Arbeit eben kontrollieren. Und du bräuchtest halt niemanden. Das heißt, wie Sie schon sagen, es gibt viele, die entwickeln ohne die Kabine. Ich hoffe, die Kabine bleibt, weil ich möchte schon auch selber drauf sitzen. Das ist auf jeden Fall schon Thema.
Das ist ein bisschen philosophisch oder einfach eine strategische Ausrichtung. Ich sehe einfach nicht wirklich einen Sinn, dass ich eine Kabine einfach weglasse. Das, was hier noch angeht, wenn man sagt, es gibt ja Spezialgeräte, die im Gemüsebau unterwegs sind, da geht es mehr in die Robotik rein. Aber warum soll ich einem Traktor eine Funktionalität wegnehmen, nur weil ich eine andere dazu packe? Wir sind, wenn man mal zurückguckt, wir haben immer Technologie in die Fahrzeuge reingepackt. Und ich bin ein großer Freund davon, diese Universalität, die der Traktor hat, dass wir die doch beibehalten. Wenn es andere Hersteller gibt, die das anders machen, auch okay. Wir glauben fest daran, das, was Sie gesagt haben, dass wir die Funktionalität des Fahrzeuges erhalten wollen. Und ihr wisst alle, ihr seid alle Landwirte, es gibt einfach Themen, da bin ich halt nicht autonom unterwegs. Da ist der Mensch das Maß der Dinge. Und wenn einer denkt, ich kann mit Autonomie alles erschlagen, dann träumen wir davon. Und im LKW-Bereich gab es einmal so einen Hype, Platooning hat sich das genannt. Die LKWs waren autonom auf der Autobahn. Und dann haben aber die LKW-Hersteller festgestellt, ja, das funktioniert auf der Autobahn. Aber wie kommt der autonome LKW von der Autobahn zur Spedition? Und da wird es nämlich wahnsinnig kompliziert, da wird es wahnsinnig teuer, weil da muss ich so viele Systeme draufpacken. Und das sind so Themen, konzentrieren wir uns doch, wenn ich aufs Feld fahre, dann kann ich meine Feldarbeit autonom erledigen und alles andere kann ich ganz normal machen.
Ja, dann vielleicht so eine Idee wie bei den Lotsen, oder? Dass die LKWs an der Autobahn warten, dann müssen sie abgeholt werden und danach werden sie wieder zur Autobahn gebracht.
Könnte ja wirklich geil sein. Könnte
schon sein. Aber man kann das ja auch finanziell bemessen. Also der Verlust der Funktion oder dieser Verlust der Flexibilität ist viel teurer als die Einsparung, die Kabine wegzulassen.
Ja, genau. Also ist unsere Meinung, weil wir momentan gewisse Applikationen, gewisse Anwendungen kann man automatisch fahren, autonom fahren. Aber jetzt haben es vielleicht sogar nur einen Betrieb mitten im Dorf. Und dann vielleicht noch verwinkelt Spezialthemen und das wollen sie dann alles autonom erschlagen. Dann müssen wir unsere Fahrzeuge mit Technologie aufrüsten. Das ist nicht mehr zu bezahlen.
Ja. Ja, und da gehen wir nochmal in eigentlich die weiteste Zukunft vielleicht auch nicht unbedingt. KI, wie weit bindet ihr KI in Entwicklungsarbeit ein? Mhm. Und wie weit beeinflusst sie euch auch?
Also man muss, ja, mit der KI muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ich heute nicht mehr weiter weiß, dann löst mir die KI alle Probleme. Also da wird, wird auch viel Quatsch erzählt.
Ja.
Wir haben es richtig gesagt, KI, wir haben zwei Themen. Wie hilft uns die KI in der Entwicklungsarbeit und wie findet die KI Einzug in unsere Produkte? Wir sind momentan, ja, da muss man einfach gucken, KI hat ja nicht erst seit ein, zwei Jahren angefangen, sondern da geht es in die digitale Welt rein. Da geht es darum, wie man digitale Daten erzeugt. Unsere Traktoren sind alle digital erzeugt. Also ich kann heute einen 700er aufziehen im Computer und kann mir sämtliche Einzelteile bis zur letzten Beilagscheibe anzeigen lassen, drehen, kann Informationen abrufen. Das gilt es weiterzutreiben. Das heißt, einfach Datensysteme weiterzuentwickeln, selbstlernende Datensysteme, KI muss ja auch trainiert werden. Also ist ja nicht so, ich mache KI und dann ist das gut, sondern die KI. Das ist
einfach gesagt.
Ja, es ist, wenn man mal ehrlich ist, es sind Algorithmen dahinter, die gefüttert werden müssen, die sich dann selber optimieren und die in der Lage sind, riesige Datenmengen zu verarbeiten. Unsere Testtraktoren sind vollgestopft mit Sensoren, die in Millisekunden Daten liefern. Wir erzeugen ja Terabytes von Daten. Und für diese Arbeit erkennen wir Anomalien, erkennen wir Abweichungen. Da nutzen wir heute schon Data Analytics, Data Scientists. Also wir haben wirklich Spezialisten, die sich nur um dieses Thema kümmern, die unsere Daten auswerten oder uns in der Entwicklungsarbeit unterstützen. Dann natürlich auch weitergehend ist ja nicht nur der Entwicklungsbereich. Wir erzeugen die digitalen Daten. Die gehen ja dann in die Produktion, die gehen ins Marketing, die gehen in den Vertrieb. Hier wird sich noch wahnsinnig viel tun. Da sind wir meiner Meinung nach erst ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Oder jeder kennt ChatGPT. Wenn man mal sieht, wie leistungsfähig die Dinge heute sind und wir haben eine interne KI, weil man muss ja wissen, ChatGPT, ich bezahle nichts dafür, zumindest für die öffentliche Version, ich bezahle aber mit meinen Daten.
Mhm.
Das heißt, und die Daten werden weiterverarbeitet. Jetzt wir in der Entwicklung werden nie öffentliche KI benutzen, weil wir ja dann unsere Entwicklungsarbeiten dort reinfüttern und somit sind sie weltweit zur Verfügung. Also wir haben eine interne, abgeschirmte KI, mit der wir arbeiten, die dann, ich sage mal, ganz einfache Themen auch bearbeiten, wo man sagt, Mensch, wie ist denn das Anzugsmoment von diesem oder jenem Bauteil? Und der wirft dann die Daten aus, sodass der Konstrukteur relativ schnell, relativ einfach zu Daten kommt.
So ein kleiner Entwicklungsberater
vielleicht. Genau, so. Früher hat es den Spruch gegeben, wenn der Fan wüsste, was er weiß, dann wäre er unschlagbar.
Ja, okay. Ja, interessant.
Das, man muss ja überlegen, das sind Terabytes von Daten, die können ja alle nicht immer so verarbeitet werden. Wir sind mittlerweile ja voll in der digitalen Welt angekommen. Wir haben Teams, wir haben PowerPoints, Excel, wir haben Daten über Daten, die wir einfach nur abzapfen müssen. Und da brauche ich die KI dazu, wo ich einfach eine umgangssprachlich auch mal eine Frage formulieren kann. Das ist ja auch die Stärke der KI. Und ich bekomme dann wirklich eine schöne Zusammenfassung. Das hilft uns massiv. Und das Zweite ist natürlich, wie kriegen wir die KI ins Produkt? Wie kann ich Anwendungen entwickeln, die auch unserem Kunden helfen? Heute nutzt jeder Smartphone, Wetter-App, sonstige Themen. Das sind die nächsten Entwicklungen, die kommen, wo wir einfach nicht nur den Traktor oder den Mähdrescher isoliert sehen, sondern die, wie so schön heißt, die Offboard-Lösung. Das heißt, die Daten, die gehen in die Cloud, dort werden sie ausgewertet, bearbeitet und wir werden verschiedene Lösungen dem Kunden an die Hand geben, wo er dann einfach agronomische Daten abrufen kann. Und wir werden das aber nicht auf Fendt beziehen, sondern werden ein System oder sind ja auch dabei, ein System zu generieren, das sehr offen ist, sodass jeder Kunde seine eigene Applikation, sein eigenes System in die Fendt-Welt einbinden kann. Weil das ist natürlich schon wichtig. Wir glauben an eine offene Schnittstelle. Gerade in Europa sind die Anwendungen, die Anforderungen so unterschiedlich. Und ich sage es auch mal so, die Landwirte sind auch sehr sensibel, was die Daten angeht. Auch zu Recht sensibel. Was sind, auch wenn ich Daten irgendwo hingebe, wem gehören die Daten? Die Daten gehören dem Landwirt. Ganz wichtig. Und darum sagen wir, der Landwirt kann sich aussuchen, mit welchem Partner er zusammenarbeitet. Wir knüpfen es in unser System ein und sind eigentlich nur die Datendrehscheibe. Da wird nichts zwischengespeichert, sondern da ist einfach Fendt One die einfache Benutzung. Er sollte eigentlich keinen Unterschied merken, sitze ich auf dem Traktor oder bin ich daheim im Büro mit meiner Applikation. Das ist so die Philosophie und die Idee von Fendt One.
Ich habe ja diesen Sommer mit Fendt One gearbeitet. Ich muss sagen, allein schon, dass eben auch die ganze Oberfläche gleich aussieht, als wenn man im Traktor, macht das alles einfach. Also man findet sich einfach sofort zurecht, ja. Und es ist wirklich einfach zu bedienen. Jetzt haben wir ja ganz schön viel über die Zukunft geredet und über das, was uns bevorsteht. Jetzt wollen wir einmal ein bisschen noch in die Vergangenheit zurückgehen. Und zwar 1926, vor knapp 30 Jahren vorgestellt auf der Agritechnica. Damit fing ja das ganze Stufenlose an. Und dann wurde ja auch die Leistung immer größer in den Traktoren und auch eben die Anforderung immer höher. Von dem 900er gingen wir dann über den 36, der ja eben der Dreiachser mit zwei Getrieben damals ja ein absolutes Highlight war, 540 PS. Der hatte ja noch den schwarzen Joystick drauf und daraus wurde ja dann weiterentwickelt. Mhm. Mehr oder weniger zum 1000er hin, der war ja von der Leistungsklasse zumindest her in dem Segment. Und der entstand ja, der 1000er Fendt entstand ja eigentlich aus dem 36 raus.
Also viele viele Techniken, die wir im 36 ausprobiert haben, haben dann im 1000er Einzug gefunden. Wir haben mit dem 36 natürlich, ja, das war der Versuch, 500 PS auf den Boden zu bringen mit dem Radtraktor. Haben dann aber festgestellt, wir können es mit dem Standardkonzept auch machen. War ein weiter Weg, um ehrlich zu sein. Aber da hat uns natürlich der 36 schon massiv geholfen. Zum Beispiel das Lüfterkonzept vom 1000er entstand aus dem 36. Die Antriebstechnologie beim 1000er, das war dann nicht 36, das war eine Neuentwicklung. Weil 36 hatte ja noch die klassische ML-Getriebe drin. Und der 1000er hat ja dann unser neues Getriebe mit VarioDrive in dem Bereich drin gehabt, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen ein anderes Getriebekonzept entwickeln, damit wir die Leistung auf den Boden bringen. Aber war natürlich, so wie Sie sagen, 900er, 36, das waren schon spannende Entwicklungen. Und den Anfang vom Stufenlosgetriebe, der 900er, als er in Serie kam, da gab es eine sehr, sehr lange Vorgeschichte. Bei uns, das nennt sich ja ML-Getriebe, ML-Getriebe, das ist der Herr Marschall, der dieses Getriebe, damals hieß das Ding noch Tristat, hat wilde Geräusche von sich gegeben. Der Herr Marschall war der Grunderfinder von diesem Getriebe. Und auf Gott sei Dank war der Herr Marschall auch wieder Beruf und Berufung so berufen und hat so an seine Entwicklung geglaubt, dass der trotz aller Widerstände dieses Getriebe verfeinert hat, weiterentwickelt hat und leider ist er viel zu früh gestorben, hatte aber einen aufmerksamen Schüler, den Richard, unseren Kollegen, der dann dieses Getriebe weiterentwickelt hat mit Robert Honzek als Projektleiter. Und das war schon ein Glück, dass die Kollegen dann aber auch hartnäckig an dieser Entwicklung geblieben sind.
Jetzt, weil Sie ja gesagt haben, der Unterschied zwischen oder vom ML-Getriebe zum Vario Drive, ja. Der 36 hatte ja eben zwei Getriebe, weil er drei Achsen hatte. Mhm. Was ist jetzt technisch gesehen der große Unterschied zwischen dem klassischen ML-Getriebe und dem heutigen Vario Drive?
Gut, Vario Drive.
Darf ich noch einmal kurz einscheren? Also ML steht für Marshall Leistungsverzweigt, richtig?
Ja, eigentlich ML Marshall.
Ach so, einfach Marschall.
Wirklich zu Ehren vom Herrn Marschall, weil er wirklich der Urvater vom Getriebe ist.
Das fing, also ich habe da mal eine Geschichte zu gelesen, das fing in den 60er Jahren schon an.
Ja, ne? Eben. Und da
hieß es noch, vielleicht noch die elektronische Steuerung und alles und das, dann kam es erst.
Und dann kam, also mit, erst mit dem Einzug der Elektronik waren wir eigentlich in der Lage, das Getriebe sauber zu steuern. Mhm. Das war so der, das letzte Ding, was gefehlt hat. Damals war dieses Marshall-Getriebe war ein mechanisch gesteuertes Getriebe. Das war natürlich nicht so prickelnd, aber nichtsdestotrotz zu Ehren vom Herrn Marshall, weil er einfach das Grundkonzept entwickelt hat und wir konnten es dann weiterentwickeln. Und auch eine schöne Geschichte, manchmal funktionieren Entwicklungen nicht, weil man vielleicht zu früh dran ist oder weil es eine Technologie noch nicht gibt, um das Ding zum Erfolg zu bringen. Also auch für die jungen Zuhörer, lasst euch nicht durcheinander bringen, wenn ihr eine Idee habt und ein Alter sagt, so ein alter Zausel wie ich, sagt, oh, pass mal auf, das haben wir früher schon gemacht. Ja, hört einfach zu, wo sie früher Probleme gehabt haben, überlegt es, aber vielleicht gibt es neue Technologien und wie kann man was Neues daraus entwickeln? Also Entwicklung geht weiter, weil sich junge Menschen oder weil sich Menschen trauen, einen Schritt weiter zu gehen. Man darf auch Fehler machen. Also ganz wichtig, auch in einer Entwicklung. Man darf Fehler machen. Die große Kunst ist, wenn man hinfällt, nicht liegen zu bleiben. Aufstehen und weiter. Und ich kann nur so, jetzt kommt der Werbeblock, Entschuldigung, für Fan-Entwicklung. Wir sind ein hochdynamischer Laden. Wir haben eine tolle Kultur und ich sage mal, wir suchen, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann suchen wir keine Schuldigen, dann suchen wir Lösungen. Weil ich sage es ganz ehrlich, was bringt es mir, wenn ich einen Schuldigen finde, dann habe ich das Problem trotzdem noch nicht gelöst. Also einfach, wie man an so Themen rangeht und wenn junge Hörer dabei sind, lasst euch nicht durcheinander bringen. Geht euren Weg. Wenn jemand an die Ideen glaubt, dann kommt auch was dabei raus. Und das Marshall-Getriebe oder dann die neue Generation mit unseren TA-Getrieben ist genau der Weg. Da haben sich ein paar nicht draus bringen lassen. Und ihr könnt es euch vorstellen, da waren nicht nur Freunde von diesem Getriebe am Werk. Also da haben viele gesagt, was soll der Quatsch, das Ding kommt nie, das wird nie funktionieren. Und es gab eine Handvoll Menschen, die an dieses Getriebe geglaubt haben und dieses Getriebe zum Erfolg geführt haben.
Und letztendlich, der Fan-Erfolg basiert ja heutzutage
genau
schon auf dem
Variety. Absolut.
Gut, das wären ja jetzt großartige Worte.
Sehr motivierend auf jeden Fall. Also an die jungen Ingenieure auf jeden Fall. Diese generell die Innovation, was auszuprobieren, vielleicht auch disruptiv was auszuprobieren, da lernt man eigentlich nur draus. Okay. Auch wenn es dann vielleicht in manchen Richtungen nicht ganz passt, aber trotzdem.
Ja, und ab und zu muss man auch mal Vertrauen haben.
Ja.
Also die Zeit des alleinig Wissenden, Oberingenieurs oder so, das ist ja alles vorbei, sondern wir leben voneinander. Ich bin auch ein großer Freund, dass die Menschen in einem Raum sitzen. Wenn ich eine tolle Idee habe und die teile ich mit ihnen und dann gucke ich in ihre Augen und dann denke ich, okay, meine geniale Idee war vielleicht doch nicht ganz so genial. Aber dann entsteht ein Dialog und so befruchtet man sich gegenseitig und so geht es nach vorne. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen Vertrauen hat, dass man sagt, okay, oder auch mal zuhört, was der andere sagt und so, dann lassen wir es halt mal ausprobieren. Und das macht auch den Standort Deutschland aus. Ich glaube, wir haben eine tolle Landtechnik-Community, wir haben vom Kunden angefangen, wir haben technisch begeisterte Kunden, die wissen, wie sie mit der Technik umgehen, die uns fordern und bei denen wir aber auch mit neuen Dingen aufschlagen können, wo man, und die Kunden sind dann auch bereit, mit uns den Weg zu gehen. Also das finde ich schon, es ist einfach gewaltig. Also wie gesagt, dieser Enthusiasmus für die Landtechnik, den kann ich einfach nicht ablegen.
Und das steckt auch an.
Also, und ich sage es auch ganz ehrlich, meine Freunde fragen mich auch nicht mehr, was ich mache, weil die wissen ganz genau, kriegen sie mal eine halbe Stunde Vortrag, wie voll Landtechnik ist. Oder auch grundsätzlich Landwirtschaft. Gibt ja auch so ein Image, ja, die bösen Bauern. Wir sind ja, der Bauer ist der Umweltverschmutzer, der Tierquäler, aber der Geier war es nicht. Sag ich, hey, natürlich gibt es den einen oder anderen landwirtschaftlichen Kollegen, der das vielleicht nicht so im Griff hat. Aber es gibt auch im ganz normalen Umfeld Menschen, die messy sind, die sonstige, die dann persönliche Probleme haben. Nur wird leider in der Presse dann genau diese Spezialfälle so hochgehalten und die 98%, der Landwirte werden verunglimpft. Und ich finde es schade, weil das, was die, unsere Kunden leisten, wir haben es ja auch vorne gehört im Nachhaltigkeitsforum, 10, 12, 15 Stunden Tage, das muss einer zuerst mal leisten können. Und es will kein Landwirt, macht vorsätzlich, will er seinen Boden vergiften, will die Tiere quälen, weil er lebt ja davon. Und das müssen wir irgendwie, ich sage mal, in die Gesellschaft reinbringen, dass es wirklich ein Dienst auch an der Gesellschaft ist. Jeder fährt zu uns ins wunderschöne Allgäu, findet die Almwiesen total toll. Aber was der Arbeit von den Landwirten dahinter steht, dass diese Wiesen bewirtschaftet werden können, dass man dann, wenn Almabtrieb ist, dass man so tolle Feste feiern können, wo die Touristen kommen und ihr Bierle trinken und so. Mal ist das idyllisch. Mhm. Aber was dahinter steht an Arbeit, an Engagement, das blendet man komplett aus. Und ich werbe dafür, dass man einfach den landwirtschaftlichen Beruf, die Landwirte, auch mal einfach ein bisschen hinter die Kulissen blickt und einfach mal Respekt zollt, was die Leute leisten. Es sind Familienbetriebe. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit. War halt meine Schwiegereltern, meine Frau und ich. Und da war es halt normal, wenn wir am Samstag, wenn schön Wetter war oder am Wochenende, hat man gemäht und übers Wochenende wurde halt Heu eingebracht. Und am Montag ist man wieder zum Arbeiten gegangen. Also das fällt ja nicht alles vom Himmel.
Das ist so. Und jetzt ist mir gerade das Wort entfallen.
Nee, ich wollte gerne noch dazu sagen, ich meine, genau dieses Image-Problem kennen wir ja und es ist ein weit verbreitetes Problem. Vielleicht auch so ein bisschen das, was wir uns genau zur Aufgabe gemacht haben, dass eben, klar hast du schon relativ technisch in deinem oder ja tief in der Materie drin einfach auf deinem Kanal und bei mir eher der Schwerpunkt einfach, dass Landwirtschaft Spaß macht. Das ist einfach, dass es einfach eine Berufung ist, dass wir dafür leben und dass es einfach auch ein unglaublich schöner Beruf ist, den wir da alle ausüben. Und ich glaube, das ist so die Intention von uns allen Creatoren, dass wir das einfach leben und das auch einfach in die Welt tragen wollen, dass es einfach Spaß macht und dass wir einfach dazu stehen.
Wir holen damit natürlich viele aus der Branche ab, die das Problem einfach kennen. Aber es gibt immer Sachen und das ist ja irgendwie auch unser Auftrag, das auch mit nach außen zu bringen und je nachdem, was man dann macht, einfach so eine Strahlkraft zu erzeugen. Das sehen wir schon als unseren Auftrag
auch. Und ich finde es auch schön, dass auch die Jugend sich um sowas kümmert. Und letztendlich ist es Aufgabe von jedem von uns. Und jeder hat mit Fendt, mit unserem Marktbegleiter, jeder hat jeden Tag mit uns zu tun. Ob er will oder nicht. Weil jeder kauft ein Brötchen, Butter. Nee. Und hinter diesen Produkten steht irgendwo eine landwirtschaftliche Applikation. Sei es ein Melkroboter, sei es ein Traktor, ein Pflug, ein Sägerät oder was der Geier was. Und wenn es das nicht geben würde, dann wäre es ganz schön bitter. Weil dann gibt es diese wunderschönen Themen, die man an der Ladendecke kaufen kann, nicht mehr. Und ich finde es gut, auch von euch, wenn ihr hier dort an die Öffentlichkeit geht und idealerweise vielleicht erreichen wir auch den ein oder anderen Nichtlandwirt, dass die Leute einfach sehen, wir sind keine Bösewichte, sondern wir wollen die Menschheit ernähren. Und das ist doch schon mal ein Riesenwort.
Definitiv.
Das ist auf jeden Fall tolle abschließende Worte. Herr Wagner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Vielen Dank für die Einblicke, die wir jetzt bekommen haben. Also für mich mega interessant, was Sie uns da jetzt erzählt haben.
Auch für den Enthusiasmus, den Sie mit nach außen bringen. Also wirklich gut. Auch diese deutsche Innovationskraft, die man so zumindest von unserem Standort so kennt. Und vielleicht da auch nochmal ganz zum Anschluss gefragt, was können wir denn noch so erwarten? Was können Sie uns erzählen?
Wir haben nächstes Jahr Agritechnika-Jahr. Und ich sag's mal so, kommen Sie auf die Agritechnika, ich sag's mal jetzt politisch unkorrekt, wir machen richtig einen auf dicke Hose.
Okay, wir sind gespannt.
Alles klar. Dann vielen Dank, Herr Wagner. Hat Spaß gemacht und ich würde sagen, wir sehen uns sonst in der nächsten Folge wieder. Oder vielleicht hören wir uns auch wieder. Vielleicht ist das besser.
Besser, wir hören uns.
Vielen Dank auch für dieses nette Gespräch. Dankeschön.